Texas Lightning, I promise. Wir starten in Sandig zum Kaffee. Die Sendung zum Kaffee ist heute in Hochdeutsch. Gast in der Sendung ist nämlich der international anerkannte und vielfach preisgekrönte deutsche Journalist, Publizist, Autor zahlreicher Bücher und anerkannter Nahostexperte Peter Scholl-Latour. Er kennt und analysiert auch die kriegerischen Auseinandersetzungen von Afghanistan bis Zentralafrika mit spitzer Feder und auch mit scharfer Zunge. Peter Scholl-Latour, Sie sind 83-jährig. Ich frage mich, wann setzen Sie sich zur Ruhe?
Ja, wann soll ich? Das entscheidet der liebe Gott, nicht wahr? Wenn ich nicht mehr physisch in der Lage dazu bin, zu reisen, zu schreiben, zu arbeiten, dann hört es auf. Und irgendwann stirbt man ja auch. Ne?
Aber Sie haben ja in Ihrem Leben viel erreicht. Sie haben als 83-jähriger Mann nie mit dem Gedanken gespielt, sich auf Ihren Lorbeeren auszuruhen.
Schauen Sie, ich arbeite ja nicht, weil ich arbeiten muss, sondern weil es mir Spaß macht. Ich bin Gott sei Dank in der Situation, dass ich also materiell nicht dazu gezwungen bin. Aber wenn ich damit aufhören würde, das würde ich sehr bedauern, das wird eines Tages kommen. Aber solange ich es machen kann und solange es mich interessiert. Und für mich ist der Beruf im Grunde ein Mittel gewesen, um einen Zweck zu erfüllen, nämlich möglichst viel von der Welt zu sehen und möglichst viel Interessantes von der Welt zu sehen.
Sie haben Ihren Beruf angesprochen, Sie sind Journalist. Warum sind Sie eigentlich Journalist geworden?
Das war ein Zufall. Ich habe in Paris studiert und hatte wenig Geld. Und hatte vorher damals hieß es noch sowjetische Besatzungszone, das war kurz nach dem Krieg. Und niemand war ja dort gewesen, habe ein paar Artikel geschrieben und habe versucht, die dann unterzubringen. Und habe dann am Ende meine erste Artikelserie auf der ersten Seite von Le Monde in Paris veröffentlicht. Und das hat mir Mut gegeben. Dann bin ich habe weiter studiert, aber habe dann volontiert bei der Saarbrücker Zeitung und bin dann nach und nach eben in den Journalismus reingewachsen.
Ja. Das war aber vor Jahren. Was ist es denn heute, was Sie immer noch zum Journalismus treibt?
Ich betrachte ja die internationale Politik. Über Innenpolitik habe ich ja nie geschrieben. Und das ist im Grunde wie ein spannender Kriminalroman, nicht? Das ist voller Intrigen, das ist gewisse Entwicklungen vorauszusehen. Das ist einfach interessant. Ich habe politische Wissenschaften studiert und das ist im Grunde eine Fortführung meines Studiums.
Schauen wir einmal kurz die Konkurrenz an. Viele Journalisten sind ja politisch gefärbt. Sie, Peter Scholl-Latour, kennt man als Fachjournalist. Was denken Sie, sind sich die politisch gefärbten Journalisten ihrer Verantwortung bewusst?
Ja, es geht ja nicht nur um die Journalisten. Ich habe in meinem Leben in der Beziehung sehr viel Glück gehabt, weil ich bin nie zensiert worden. Es hat mir niemand gesagt, was ich schreiben muss. Und als ich dann zum Fernsehen gegangen bin, wo man ja eine große Publikumswirkung hat, habe ich Gott sei Dank Intendanten gehabt, die mir volle Freiheit gegeben haben und die sich auch vor mich gestellt haben. Als ich im amerikanischen Vietnamkrieg als erster praktisch in Deutschland die amerikanische Niederlage vorausgesehen hatte, die amerikanische Botschaft interveniert beim Auswärtigen Amt in Bonn damals noch und haben meinen Intendanten dann befragt und der hat mich dann ins Gebet genommen. Klaus von Bismarck war das. Er war früher Offizier gewesen, auch hochdekoriert, verstand was von militärischen Dingen. Wir haben 2 Stunden lang gesprochen, dann hat er kurz und preußisch gesagt, machen Sie weiter. Das würde heute nicht mehr passieren.
Das heißt aber auch, dass ja der Journalist heute in einem ganz anderen Umfeld arbeiten muss. Darüber will ich in einigen Minuten noch mehr wissen. Der Nachmittag auf RRO, Viertel ab 1. Peter Scholl-Latour, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie beispielsweise im Irakkrieg ohne Einschränkungen berichten konnten. Etwas, was ja heute eigentlich nicht mehr möglich wäre. Wie ist es denn heute mit der großen Zensur möglich, der Welt die Tatsachen zu berichten?
Ja, mein Gott, ich bin ja auch im Hinblick auf den Irakkrieg der einsame Ruf in der Wüste gewesen, bin ich auch sehr angefeindet worden deswegen. Das hat auch meine journalistische Tätigkeit reduziert. Ich war in der Presse, bin ich kaum noch zu Wort gekommen. Ich bin so in vielen Talkshows damals auf dem Höhepunkt der Krise, aber eher als Widerpart, nicht als Advocatus Diaboli ein bisschen bin ich aufgetreten. Aber ich schreibe ja meine Bücher. Und da die Bücher erfolgreich sind und hohe Auflagen haben, sind die Verleger daran interessiert, dass die Bücher sich verkaufen, lassen mich völlig schreiben, was ich will.
Wechseln wir kurz den Betrachtungswinkel. Der Mediennutzer erhält ja heute eine richtige Flut von Informationen. Wie ist es denn beispielsweise für den Fernsehzuschauer möglich zu unterscheiden, welche Berichte jetzt seriös sind und welche nicht?
Ja, das ist im Grunde sehr schwer geworden, denn die Nachrichten werden manipuliert. Teilweise auch richtig gefälscht. Es gibt Organisationen für Desinformation, noch ganz offiziell deklariert, das ist gar kein Geheimnis. Früher versuchte man den Feind zu täuschen, heute versucht man vor allem die eigene Bevölkerung auch zu täuschen. Und da ist eben eine bewusste Irreführung gegangen. Dann kommt dazu die sogenannte Political Correctness. Man hält sich immer an den Trend der Zeit, der dann von Zeit zu Zeit völlig umschlägt. Dann wechseln die auch schnell die Hemden. Aber was die freie Presse betrifft, bin ich inzwischen sehr skeptisch geworden. Mhm. Es hat mal einen großen deutschen Journalisten gegeben, so in den 50er, 60er Jahren, Paul Sethe, sehr konservativ übrigens. Er hat gesagt, die Freiheit der Presse ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu veröffentlichen. Heute sind es keine 200 mehr, es sind viel weniger.
Sprich, für den Konsumenten ist es also beinahe unmöglich zu unterscheiden.
Es ist beinahe unmöglich, das hat man ja auch gemerkt an den verschiedenen Reaktionen. Nach einer gewissen Zeit, es gibt, glaube ich, einen Spruch, ich versuche ihn zu rekonstruieren, man kann eine kleine Menge von Leuten lange Zeit betrügen und man kann eine große Menge Leute eine kurze Zeit betrügen. Aber man kann nicht eine große Menge Leute lange Zeit betrügen. Das stellt sich heute in Amerika aus, wo 60% der Bevölkerung mindestens gegen den Irakkrieg sind.
Soweit der Peter Scholl-Latour. Er ist ja einer der bekannten Journalisten und Nahostexperten. Der Peter Scholl-Latour ist aber auch bekannt als Islamkenner. Und darüber reden wir gerade in ein paar Augenblicken. Die Sendung zum Kaffee heute in Hochdeutsch. Zu Gast ist Peter Scholl-Latour, der bekannte Publizist und Autor aus Deutschland. Peter Scholl-Latour, Sie sind ein Kenner der Kontinente. Sie gelten auch als Experte für Nahost- und Islamfragen. Fasziniert Sie der Islam?
Ja, das ist im Grunde in verschiedenen Wellen über mich gekommen. Ich habe im Jahr 1951, ich habe da die Zeit noch studiert sogar, ich habe ziemlich lange noch studiert, also ich war 27, habe meine erste große Orientreise gemacht, die mir sehr viel gebracht hat, auf die ich auch immer wieder zurückgegriffen habe. Damals sehr wenig Geld. Ich bin also als einziger Europäer, der in den Bussen quer durch Türkei, Iran, Irak und so weiter gefahren und in einer völligen Sicherheit. Das ist heute gar nicht mehr der Fall. Die Welt war damals viel sicherer als heute. Und Dann bin ich auch im Grunde durch einen Zufall dazu gekommen, dass ich im Libanon in ein arabisches Sprachzentrum gegangen bin. Ich habe gleichzeitig als Journalist gearbeitet, aber ich war eingeschrieben an der Jamia al-Libaniyya, also der libanesischen Universität mit einem Sprachzentrum und habe dann Arabisch gelernt, habe ein Diplom gemacht und vor allem Islamkunde betrieben, sehr intensiv mit verschiedenen Vertretern verschiedener Richtungen, Sunniten, Schiiten, aber auch christliche Maroniten und so weiter. Es waren auch Jesuiten dabei, es war eine sehr gute Lehre gewesen. Und dann hatte das alles mal geruht und dann kam, ich war damals Korrespondent in Paris, kam auf einmal der Ayatollah Khomeini nach Frankreich, nach Hannover-le-Château. Und ich hatte mit verschiedenen seiner Anhänger Beziehungen, die kannten mich vom Fernsehen, die hatten Vertrauen zu mir. Ja, und dann bin ich also von da ab ständig praktisch auch innerhalb der islamischen Revolutionsbewegung gewesen, habe sehr enge Kontakte gehabt und war dann auch in Afghanistan schon während des Krieges gegen die Sowjetunion mit einer sehr harten islamischen Gruppe, der Gruppe von Hekmatyar, von der man heute wieder spricht.
Aber es hat eine Islamfaszination in Ihnen ausgelöst.
Ja, mein Gott, es ist unser Schicksal ein bisschen. Ich bin, mein eigentlicher Bekanntheitsgrad habe ich in Vietnam erreicht. Ich war auch lange Jahre in Afrika gewesen. Das war noch die Zeit, als ich Hörfunkkorrespondent war. Gab es noch gar kein Fernsehen. Und damals, seltsamerweise, konnte man damals über den Hörfunk auch bekannt werden. Und seinen Durchbruch, ich habe meinen Durchbruch im Hörfunk gemacht. Aber der Islam ist eben ein bisschen unser Schicksal geworden, nicht? Das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft. Der stellvertretende Regierungschef des Irak, also der Stellvertreter von Saddam Hussein, ist jetzt in Haft, der Tariq Aziz, übrigens Christ ist, der hat mir mal gesagt, die Amerikaner, wenn alles schief geht, die ziehen sich in ihren Ozean zurück. Aber ihr Europäer seid die unmittelbaren Nachbarn des Islam, beziehungsweise der Islam ist ja teilweise in Europa schon angekommen.
Peter Scholl-Latour, ich habe es zu Beginn der letzten Gesprächsrunde erwähnt, Sie sind Kenner der Kontinente und der verschiedenen Länder. Sind Sie oft zu Gast bei uns in der Schweiz?
Ich mag die Schweiz sehr. Ich habe die Schweiz auch kennengelernt. Man hat ja viel Falsches auch erzählt über die Schweiz. Ich habe die Schweiz erlebt im Jahr 1940, als wirklich die Befürchtung bestand, dass die Wehrmacht auch in die Schweiz einrückt. Und damals hat die Schweiz mobil gemacht. Unser College wurde damals geschlossen und mit der Armee belegt. Für mich war das ein schöner Tag, es war ein Ferientag. Ich war der einzige Schüler, der da noch wohnte und konnte mich frei in der Stadt bewegen, was wir sonst nicht durften. Aber die Schweiz hat damals doch ein beachtliches Militäraufgebot zustande gebracht. Nicht? Und es wär im Grunde auch sinnlos gewesen, für die deutsche Seite dieses Risiko, diese Belastung auf sich zu nehmen. Und mein Gott, die Schweiz hat aus der sehr schwierigen Situation, in der sie sich befand, immer noch das Beste gemacht.
Wie hat aber die Schweiz Sie als Person empfangen? Hat man kritische Journalisten im Land geduldet?
Ich habe immer sehr nette Umgebung gehabt. Ich war ja auch Geistlicher, nicht? Das hilft auch, nicht wahr? Aber ich habe hab ja auch sehr enge Bindung an Frankreich. Ich habe sogar die doppelte Staatsangehörigkeit. Und ich erinnere mich also an einen Tag in Fribourg. Das war im Juni 1940 und die Weltschweizer, ich war im französischen Gymnasium drin, die Weltschweizer waren absolut verzweifelt, weil sie natürlich zutiefst frankophil waren. Und da kam dann eines Tages einer meiner Mitschüler, der war aus dem Jura, mit der Liberté, das war die Zeitung von Fribourg, und sagte, da hat ein General in London einen Aufruf gemacht zur Rettung Frankreichs und der heißt Charles de Gaulle, also Karl von Gallien. Er hat gesagt, wenn der liebe Gott einen solchen Mann mit einem solchen Namen aufruft, dann muss er etwas Großes mit ihm vorhaben. Das war meine erste Bekanntschaft mit dem General de Gaulle, der 2 Tage vorher seinen Appell von London gemacht hat.
Die Schweiz, heute, wenn Sie der Schweizer Regierung einen Rat geben dürften, würden Sie der Regierung raten, der EU beizutreten?
Sie soll mit dem Beitritt mal warten. Also nicht, weil ich hätte die Schweiz gerne drin, also im Gegensatz zu den Rumänen und Bulgaren, deren Beitritt mich nicht gerade begeistert. Ich bin auch ein Gegner des Beitritts der Türkei oder der Ukraine. Die Schweiz gehört dazu. Aber wenn ich Schweizer wäre, würde ich mir noch eine Weile überlegen, noch einen Moment noch warten.
Peter Scholl-Latour, willkommen zum Abschluss der Sendung zum Kaffee von heute. Wir haben vorhin über die Schweiz diskutiert. Verlassen wir die Schweiz und gehen in fremde Länder. Ihr Beruf hat es mit sich gebracht, dass Sie die Welt bereist haben. Gibt es ein Lieblingsland?
Ach, Moment, ich hatte Lieblingsländer, nicht? Vietnam, das war mein erstes groß exotisches Erlebnis. Wir hatten erst eine erotische Beziehung zu Vietnam. Aber das ist natürlich, Vietnam hat sich sehr gut entwickelt. Ich war jetzt wieder dort gewesen und war sehr angetan, auch von der Lockerung dort. Ich habe den alten General Giap, den Sieger von Dien Bien Phu, auch wieder getroffen mit 92 Jahren. Das war eine sehr brüderliche Begegnung. Aber es ist natürlich nicht mehr das Vietnam, das ich gekannt habe. Das Vietnam, das Graham Greene auch verschrieben hat in seinem Stillen Amerikaner. Dann der Libanon war eines, ich habe ja dort gelebt im Gebirge bei den Maroniten. Und das war natürlich damals eine herrliche Gegend, nicht keine orientalische Schweiz, das ist immer falsch dargestellt worden, aber es war ein herrliches Land und das ist dann eben durch den Bürgerkrieg total zerstört worden. Und heute ist der Libanon eben ein ganz anderes Land als damals. Die Welt, also das ist natürlich die Äußerung eines alten Mannes, aber die Welt verändert sich leider nicht zu ihrem Vorteil.
Wir haben es gerade gehört, Sie sind weit gereist in Ihrem Beruf. Wie geht das eigentlich mit der Familie? Sie waren ja praktisch nie zu Hause.
Ja, also ich beantworte grundsätzlich keine privaten Fragen. Ich habe also in der Beziehung mit Weißen nicht viele Schwierigkeiten gehabt. Und zu meinem Sohn, der lebt jetzt in Neuseeland, also an den Antipoden, habe ich immer die besten Beziehungen gehabt. Aber ich wäre natürlich vielleicht ganz gut gewesen, wenn ich öfters da gewesen wäre. Aber ich habe keine familiären Probleme gehabt damit.
Zum Schluss, wenn Sie nochmals 20 wären, würden Sie nochmals Journalist werden?
Schauen Sie, der Beruf des Journalismus ist heute ein Modeberuf, aber er ist auch etwas anrüchig. Das ist nicht der Investigative Journalism. Artet dann doch öfters in das aus, was die Franzosen mit einem krassen Wort les fouilles merde nennen. Und insofern gibt es da doch viel Dubioses auch drin. Aber mein Gott, der Journalismus hat mir die Möglichkeit gegeben, ein ungeheuer interessantes Leben zu führen. Und insofern will ich auch nicht zu schlecht vom Journalismus reden. Und ich sehe auch keinen anderen Beruf, der mir diese Möglichkeit gegeben hatte. Wenn ich zum Beispiel Diplomat gewesen wäre, wäre ich immer mal 4 Jahre in dem Land. In dem Land hätte irgendeinen Vorgesetzten gehabt, den ich nicht gemocht hatte oder der mich nicht gemocht hätte. Und ich bin immer ein sehr freier Mensch gewesen. Ich war immer Auslandskorrespondent und unabhängig. 20th century boy.